Radio Prag, Nachrichten.
Die tschechische Regierung ist gegen eine finanzielle Obergrenze für Beamtenprämien. Die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Hertha Müller kommt zu einer Lesung nach Prag. Die Tschechen aus Nordböhmen fahren nach Deutschland zum Eierkaufen. Die Regierung hat sich am Mittwoch ablehnend zu einem Vorschlag der Opposition geäußert, eine finanzielle Obergrenze bei Prämienzahlungen für Angestellte der staatlichen Verwaltung einzuführen. Das teilten informierte Quellen der Presseagentur CTK mit. Die Sozialdemokraten hatten mit dem Vorschlag auf angebliche überhöhte Zahlungen von Prämien an mehrere Angestellte reagiert. Danach sollten künftig Prämien pro Jahr das Sechsfache des Tarifgehalts nicht übersteigen. In die Kritik geraten waren mehrere Minister und auch Ministerpräsident Netschers, die einigen Angestellten hohe Prämien ausgezahlt hatten. In Tschechien gibt es keine Beamten nach deutschem Muster. Die Angestellten erhalten relativ geringe Tarifgehälter, es werden aber Prämien ausgeschüttet. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen wird wahrscheinlich bereits im Juli geschlossen. Am Dienstag lehnte die Akkreditierungskommission ab, noch einmal über eine Verlängerung der Akkreditierung für die Pilsener Rechtswissenschaft zu verhandeln. Damit hat sich die Kommission auch gegen die ursprünglich geplante verlängerte Akkreditierung bis Ende Oktober dieses Jahres gestellt. Rückgängig machen kann diese Entscheidung nur das Bildungsministerium. Laut Universitätsrektorin Ilona Mauritzowa bedeutet ein frühes Ende der rechtswissenschaftlichen Fakultät erhebliche Probleme für die Studierenden. Die derzeit noch 1800 eingeschriebenen Studenten geben die Hoffnung aber nicht auf, dass Bildungsminister Josef Dobisch die Entscheidung der Kommission am Donnerstag aufheben werde. Das sagte einer der studentischen Aktivisten am Mittwoch der Presseagentur CTK. Die Akkreditierungskommission hatte die Schließung der Fakultät angeordnet, weil ihrer Auffassung nach dort keine adäquate Hochschulausbildung gewährleistet sei. Die Rechtswissenschaften an der Uni in Pilsen waren zuvor in einen Skandal um gefälschte Studienabschlüsse verwickelt gewesen. Eine amerikanische Goldmünze im Wert von 8 Millionen Dollar wird im neuen Gebäude des Prager Nationalmuseums ausgestellt. Der legendäre Double Eagle aus dem Jahr 1933 und die historischen Hintergründe seiner Herstellung werden am 12. und 13. März kostenlos zu besichtigen sein. Die Dollarmünze mit einem Prägewert von 20 Dollar wird in einer Reihe von europäischen Städten zu sehen sein. Der Tourbeginn ist in Prag. Der goldene 20er von 1933 sei die teuerste Goldmünze, die man auf Auktionen finden könne, so Kamila Bitleova von der Sammler Huset Group, welche die Ausstellung organisiert. Die deutsche Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Hertha Müller wird Gast bei der diesjährigen Verleihung der tschechischen Literaturpreise Magnesia Litera sein. Nach der Übergabe der Preise am 4. April wird Müller einen Tag später eine Autorenlesung in der Prager Stadtbibliothek halten. Das gab der Verlag Mladá Fronta am Mittwoch bekannt, der die Schriftstellerin gemeinsam mit dem Prager Goethe-Institut eingeladen hatte. Von Hertha Müller sind bereits 3 Bücher auf Tschechisch erschienen, übersetzt wurden sie von der tschechischen Schriftstellerin Radka Denemarkova. Sie hat im letzten Jahr für die Übersetzung von Müllers Roman Atemschaukel den Magnesia Literapreis erhalten. Die Bewohner der nordböhmischen Kreise fahren vermehrt nach Deutschland, um billiger Eier einzukaufen. Hierzulande haben sich die Preise für Eier seit Jahresbeginn drastisch verteuert. Grund dafür ist die gestiegene Mehrwertsteuer sowie die EU-Verordnung, dass Legehennen nur noch in größeren Käfigen gehalten werden dürfen. Während in deutschen Supermarktketten ein Karton mit 10 Eiern für 1,10 Euro zu haben sei, kosten sie in Tschechien zwischen 60 und 70 Kronen, mehr als das Doppelte also. Viele Tschechen führen aber nicht nur wegen der Eier zum Einkaufen nach Deutschland, auch andere Lebensmittel ließen sich beim Nachbarn billiger einkaufen, so die Nachrichtenagentur CTK. Dazu gehörten zum Beispiel Kosmetika, Nudeln und Wein, die etwa ein Drittel weniger kosten als in Tschechien. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig mit häufigem Schneeregen. In den Abendstunden nimmt die Bewölkung im böhmischen Landesteil von Westen kommend ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius, im Osten und Nordosten um 0 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das sind unsere heutigen Themen. Ohne Gefahr. Tschechien unterzieht seine Banken schon seit Jahren regelmäßig einem Stresstest. Wir berichten über die Ergebnisse des neuesten Tests. Unter Gefahr. In Solingen beherbergt ein Museum Werke von Künstlern, die vom Naziregime verfolgt wurden. Nun werden einige Werke in Prag ausgestellt. Wir haben dazu den Kurator der Ausstellung befragt. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anschließend geht es um ein ewiges Thema im Sport, das Doping. Anlass ist der jüngste Fall des Fußballspielers David Bistron aus Pilsen, der Pervitin genommen hat. Mehr dazu in etwa 10 Minuten. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Als Reaktion auf die Finanzkrise der letzten Jahre sind in Europa sogenannte Stresstests für Banken eingeführt worden. Diese Maßnahme ist in Tschechien schon länger gang und gäbe und wird regelmäßig nach strengen Kriterien von der Zentralbank des Landes vorgenommen. Und das mit Erfolg. Die tschechischen Banken bestehen diese Tests eigentlich stets ohne größere Bedenken. Das ist auch aktuell der Fall, wie jüngste Ergebnisse zeigen, die am Dienstag in Prag veröffentlicht wurden. Näheres dazu von Lothar Martin.
Der tschechische Bankensektor ist ausreichend widerstandsfähig. Dies ist das Ergebnis des Stresstests, den die tschechische Nationalbank auf Grundlage der Daten von Ende vergangenen Jahres durchgeführt hat. Den Testergebnissen nach dürften die meisten Banken hierzulande in den kommenden 3 Jahren die zusätzliche Kapitalquote oberhalb der geforderten Rate von 8% halten. Und damit seien sie auf eine eventuelle Durststrecke gut vorbereitet, meint der Chefökonom der Investmentbank Patria Finance, David Marek. Die Banken haben eine enorme Kapitaldecke für ihre Finanzprodukte. Die Ökonomen sprechen dabei von einer Kapitalreserve, die bei uns in Tschechien auf 8% der Kapitalausstattung einer Bank festgelegt ist. Die Ergebnisse des aktuellen Stresstests aber zeigen, dass die meisten Banken über eine Kapitalreserve von 15% verfügen. Das heißt also fast doppelt so viel von dem, was von der tschechischen Nationalbank gefordert wird. Neben der starken Kapitalausstattung würden sich die tschechischen Banken aber ebenso durch ihre Rentabilität und ihre bilanzierte Liquidität auszeichnen, sagte das Mitglied des Bankenrates der Zentralbank Pavel Žižábek gegenüber der Presseagentur CTK. Und David Marek ist überzeugt, dass die tschechischen Banken auch gegenüber schlecht kalkulierbaren Situationen gut aufgestellt sind. Die tschechischen Banken sollten in der Lage sein, die wirtschaftliche Entwicklung sowohl gemäß der derzeitigen Prognosen zu meistern, als auch im Falle einer im Stresstest simulierten drastischen Verschlechterung der Ausgangslage. In jedem Fall aber sollte die durchschnittliche Kapitalausstattung der Banken stets so hoch sein, dass die Banken ausreichend widerstandsfähig sind und selbst eine tiefe Rezession in Europa überleben würden. Dennoch, einige der Banken sind dem Stresstest zufolge bereits jetzt dazu angehalten, ihrem Geschäftskapital neues Kapital hinzuzufügen. Und für alle Banken mit Sitz in Tschechien gilt, bis zum Ende der Testperiode müssen sie ihr Geschäftskapital um insgesamt rund 19 Milliarden Kronen, das sind ca. 760 Millionen Euro, erhöhen, um auch danach wieder die erforderliche Kapitalreserve von 8% vorzuweisen, führt die Zentralbank in ihrer Einschätzung aus. Diese Summe entspricht übrigens 0,5% des Bruttoinlandsproduktes. Die laufende Geschäftsperiode, für die die Banken jetzt auf Herz und Nieren geprüft wurden, beträgt 3 Jahre, ergänzte Bankenratsmitglied Pavel Žižábek.
Lothar Martin war das über den Stresstest bei tschechischen Banken. Die Finanzen stimmen, der Mensch ist beruhigt und kann sich anderen Dingen zuwenden, beispielsweise der Kultur. In der Nerudagasse unter der Prager Burg befindet sich eines der wenigen privaten Kunstmuseen in Tschechien. Das Museum Montanelli, vor einigen Jahren gegründet von der tschechisch-deutschen Unternehmerin Dadja Altenburg-Kohl. Die Gründerin will dort unter anderem die Geschichte und Kunstgeschichte Tschechiens und Deutschlands miteinander verknüpfen. Am 1. März wurde im MUMO die Ausstellung Dreams and Nightmares eröffnet, mit Werken aus dem Museum der verfolgten Künste im deutschen Solingen. 25 überwiegend deutsche Künstler und ihre Werke aus den Jahren 1912 bis 1962 sind dort ausgestellt. Es handelt sich um Künstler, die sich in ihrem Leben und Werk gegen Unrecht und Nazi-Diktatur gestellt haben. Markéta Kachlíková war bei der Eröffnung und hat mit dem Kurator der Ausstellung Jürgen Kaumkötter gesprochen.
In Prag wird die Ausstellung eröffnet, die aus der Sammlung des Museums in Solingen stammt. Nach welchen Kriterien haben Sie die Werke ausgewählt, die hier in Prag ausgestellt werden?
Wir haben im Kern Zeichnungen von Else Lasker-Schüler, die sehr oft in Prag war, von der es sehr viele Anekdoten und Geschichten aus Prag gibt, und haben dann ein Geflecht von Freundschaften um diese Künstlerin gruppiert. Das war das eine Auswahlkriterium dieser Ausstellung. Das zweite sind natürlich die Hauptwerke aus dem Solinger Museum. Zeigen.
Die Ausstellung heißt Nightmares and Dreams. Welche Nightmares und welche Dreams werden hier gezeigt?
Wir haben leider, wie es auch im letzten Jahrhundert war, mehr Nightmares, mehr Albträume als den Traum der Wirklichkeit. Der Albtraum ist natürlich der Abgrund des 20. Jahrhunderts. Mit der Ermordung der europäischen Juden, mit den Vertreibungen während des Krieges und nach dem Krieg und mit dem Terror, den die Krieger ausgelöst haben. Das sind so viele Albträume, dass wir heute noch schlecht davon schlafen. Wir haben aber auch die andere Seite, dass es auch in dem Horror immer noch den Funken Hoffnung gab. Und dass diese Hoffnung auch verbildlich wird. Selbst Else Lasker-Schüler, die immer am Existenzminimum lebte, die immer in einer Gegengesellschaft lebte, sich in einen Traum hineinbegeben hat. Sie hat sich Figuren geschaffen, in die sie schlüpfen konnte. Prinz Josef von Theben, ein orientalischer Prinz. Und in dieser Rolle lebte sie dann und hat wunderbare Kunstwerke geschaffen.
Sie haben Else Lasker-Schüler erwähnt, die mehrere Male Prag besucht hat. Gibt es noch andere Künstler oder Kunstwerke, die hier gezeigt werden, die einen direkten Prag-Bezug haben?
Eine Zeichnung von Georg Netzband mit dem Titel Heydrich regiert in Prag. Dieses Bild haben wir im Moment in den Keller verbannt, weil es einen unmittelbaren Zeitbezug hat. Wir sind ein Kunstmuseum und wir zeigen eine Kunstausstellung und keine historische Ausstellung. Und trotzdem konnten wir natürlich an diesem Blatt aus der Solinger Sammlung nicht vorbeigehen. Es ist in Berlin entstanden, direkt nach dem Attentat auf Heydrich, und zeigt, wie vier Erhängte auf einem Wehrmachts-LKW durch Prag gefahren werden. Als Terrorinstrument der Nazis. Das ist das einzige Bild, was einen direkten Prag-Bezug hat. Aber wie gesagt, der Prag-Bezug war für uns so stark, dass wir das Bild unter einem Rost in den Keller gehängt haben. Vielleicht werden wir es später noch einmal woanders zeigen, zum 70. Jahrestag des Attentats, aber das müssen wir mal sehen.
Welche Bilder oder Grafiken sind hier insgesamt zu sehen?
Wir haben 70 Bilder und Grafiken, die wir ausstellen. Darüber hinaus zeigen wir auch einen Film über Berlin in den 20er Jahren. Berlin war das Zentrum der bildenden Kunst, während Prag natürlich das Zentrum der Literatur war. Und beide Städte zusammen waren eigentlich das Zentrum der kulturellen Welt in der Zeit. Dann haben wir noch eine Videoinstallation über die alle Bilder der Solinger Sammlung, die man sich dort anschauen kann. Und wir haben auch eine Inszenierung eines Bildes mit einem Lied, Die Moorsoldaten von Ernst Busch. Es geht dort um befreite Konzentrationslagerhäftlinge, die ein Lied über ihr Leiden geschrieben haben.
Jürgen Kaumkötter, Kurator der Prager Ausstellung Dreams and Nightmares. Das Interview führte Markéta Kachlíková. Die Ausstellung ist im Museum Montanelli noch bis zum 22. Mai dieses Jahres zu sehen. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Zwei Wochen vor der ersten Begegnung zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Schalke 04 in der Europa League ist es bestätigt worden. David Bistron, Verteidiger des amtierenden tschechischen Fußballmeisters, war in einem Champions League-Spiel gedopt. Das ergab die Dopingkontrolle, die im vergangenen November nach der Partie seines Vereins beim weißrussischen Club Bate Borisov gemacht wurde. Wie sich später herausstellte, war es Pervitin, das der 31-Jährige zu sich genommen hat. Lothar Martin ist deshalb den Fragen nachgegangen, wird Pervitin eigentlich häufig von tschechischen Sportlern konsumiert? Und wie wird im tschechischen Sport gegen das Doping vorgegangen? Sie hören eine neue Ausgabe unseres Sportreports.
Sportreport.
Bye. Bereits im Dezember informierte die UEFA den Pilsener Fußballclub, dass der Dopingtest beim Spieler Bistron positiv ausgefallen ist. Also negativ im Sinne der Unschuldsvermutung und damit ein dunkler Fleck für das Image des Vereins und des Spielers. Um Gewissheit zu haben, dass da keine Verwechslung vorliege, forderten die Pilsener auch die B-Probe an. Das Ergebnis aber war dasselbe. Bistron wurde positiv auf Methamphetamin, also die Droge Pervitin bzw. Crystal Speed getestet. Die tschechische Tageszeitung Sport schrieb darauf hin, dass Bistron die Substanz auch über die Partydroge Ecstasy aufgenommen haben könnte. In ihrer Zusammensetzung sei sie Pervitin sehr ähnlich, hieß es. Der Vorsitzende des tschechischen Anti-Doping-Ausschusses, Jan Chlumský, reagierte darauf etwas verwundert.
Der Missbrauch von Pervitin wird bei tschechischen Sportlern nur sehr selten registriert. Ich würde sagen, dass ein positiver Befund so alle 2-3 Jahre vorkommt.
Auf der anderen Seite verhehlt Chlumský aber nicht, dass Pervitin auch im Sport eine durchaus stimulierende Wirkung hat.
Es ist immer die Frage, ob ein Sportler, von dem wir einen positiven Befund haben, seine sportliche Leistungsfähigkeit gezielt verbessern wollte oder ob der Befund eventuell auf eine leichtsinnige Einnahme von Partydrogen zurückzuführen ist. Wenn er sein Leistungspotenzial steigern will, dann kann er das einige Stunden vor dem Wettkampf auf verschiedene Weise tun. Durch Schlucken eines Präparats, durch eine Injektion oder auch durch Einschnupfen der Substanz. Für einen kurzen Zeitraum kann so die Leistung stimuliert werden. Der Sportler fühlt sich stärker und hat augenblicklich eine erhöhte Leistungsfähigkeit.
Pervitin ist aber nicht nur eine stimulierende Substanz. Die Einnahme der Droge kann für einen Sportler auch unliebsame Folgen haben, bemerkt Jan Chlumský.
Es gibt zwei Gefahren. Entweder hat der Sportler Pech, wenn er den verbotenen Stoff das erste Mal ausprobiert, aber ausgerechnet zur Dopingkontrolle ausgelost wird. Dann ist die im Körper wirkende Substanz sofort nachweisbar. 1, 2 oder 3 Tage später hingegen ist das schon nicht mehr der Fall. Oder der Sportler dopt schon länger und sein Körper ist von der stimulierenden Substanz quasi abhängig. Das ist dann bereits eine sehr böse Sache.
Aber egal, in welchem Zustand ein Sportler positiv auf Methamphetamin getestet wird, die Einnahme von Pervitin wird in jedem Fall geahndet, sagt Chlumský.
Da gibt es keine Ausnahme. Alle verbotenen Substanzen, die im Dopingverzeichnis stehen, ziehen bei nachgewiesener Verwendung automatisch eine Sperre von 2 Jahren nach sich. Um eine Strafmilderung zu erlangen, muss der Sportler bestimmte Beweise vorlegen, wie der Stoff in seinen Körper gelangt ist. Auch die Begleitumstände muss er glaubwürdig erklären können. In einigen Fällen, zum Beispiel nach dem Konsum von Marihuana oder Ephedrin, kommen Athleten hin und wieder mit einer Ermahnung oder Verwarnung davon. Aber das ist wirklich selten.
David Bistron ist kein solcher Fall. Gegen ihn hat die UEFA, wie erwartet, eine 2-jährige Sperre verhängt. Viktoria Pilsen hat daraufhin den Vertrag des Spielers gekündigt. Geld sparen aber konnte der Verein dabei nicht. Im Gegenteil, Viktoria musste schnell einen Ersatz für Bistron finden und folglich zahlen. Der Kauf von Václav Procházka habe dem Verein letztlich rund 15 Millionen Kronen, also umgerechnet ca. 600.000 Euro gekostet, informierte Generalmanager Adolf Schadek. Und der Imageschaden, den die Pilsen erlitten haben, ist auch nicht mehr wegzudiskutieren. Da Athleten immer wieder hoffen, mit Hilfe von Aufputschmitteln die eigene Leistungsfähigkeit erhöhen zu können, ohne dabei erwischt zu werden, bleibt Doping ein unliebsames Dauerthema im Sport. So stellt sich schließlich die Frage, was wird getan, um dieses Problem zu bekämpfen? Jan Chlumský nennt dazu einige Beispiele.
In der heutigen Zeit wird der Kampf gegen Doping intensiver geführt, besonders auf dem Gebiet der Prävention. Sie funktioniert auf der Basis der dauerhaften Erreichbarkeit von Leistungssportlern. Für jeden Tag müssen uns die Sportler ein einstündiges Zeitfenster angeben, in dem wir sie für eine mögliche Dopingkontrolle antreffen können. So kann es nicht mehr wie in der Vergangenheit passieren, dass einige Sportler flüchten, wenn die Dopingkontrolleure im Anmarsch sind. Zudem wird die Liste mit den unerlaubten Stoffen ständig aktualisiert. Dennoch denke ich, dass bei uns, wie auch im Ausland, noch mehr im Bereich der Prävention getan werden kann. Hierfür sollte es ein echtes Programm zur Aufklärung über Doping geben.
Und wie sieht es sportlich für den ehemaligen Verein von Büstrom derzeit aus? Nach dem Ausscheiden gegen Schalke 04 in der Europa League können sich die Fußballer von Viktor Pilsen nun ganz auf die Punktspiele in der tschechischen Gambrinus-Liga konzentrieren. Und hier haben die Westböhmen ihr erklärtes Ziel, die Titelverteidigung, wieder fest im Visier. In der Spitzenpartie des 19. Spieltages gewannen sie am vergangenen Samstag bei Tabellenführer Sparta Prag mit 3:1 und verkürzten damit den Rückstand zu den Hauptstädtern auf 6 Punkte. Und bis zum Ende der Rückrunde werden noch 11 Spieltage ausgetragen. Im Eishockey hingegen hat der amtierende Meister bereits ausgespielt. Der HC Ostrava Chinets, der vor einem Jahr seinen ersten Titel gewann, ist diesmal nämlich schon in den Pre-Playoffs gestrauchelt. In der Serie mit PSG Zlín, die Monus Best of 5 ausgetragen wurde, verloren die Schlesier am Dienstag das 5. Spiel mit 2:4 und damit das Duell mit 2:3 nach Siegen. Der Kapitän der Mannschaft aus Chinets, Radek Bonk, war dann auch sichtlich enttäuscht.
Wir sind in die Pre-Playoffs gegangen mit dem Ziel, die schwache Vorrunde, die wir gespielt haben, vergessen zu machen. Leider ist uns das nicht gelungen. Von daher sind wir alle sehr enttäuscht. Und es wird auch schwer, jetzt nur noch zuschauen zu können, wie die anderen Teams in den Playoffs spielen.
Zu diesen Teams gehört jetzt auch der Club aus Zlín. Trainer Rostislav Lach sparte nach dem Sieg über Chinets deshalb nicht mit Lob für seine Schützlinge.
Ich habe schon zu Beginn der Serie gespürt, dass meine Jungs mit einer ganz anderen Einstellung in diese Begegnungen gehen, als noch in den Punktspielen der Vorrunde. Zudem bin ich erfreut darüber, dass sich die Mannschaft nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel noch einmal zusammengerauft und danach hervorragende Leistungen gezeigt hat.
Dank dieser Leistungen stehen die Schuhstädter nun im Viertelfinale, in dem sie auf die zweitplatzierte Mannschaft der Vorrunde, den HC Pilsen 1929, treffen. Doch auch diese Aufgabe sieht Blach als lösbar an.
Auch dort haben wir die Chance auf den Erfolg. Wenn die Mannschaft ihr Spielsystem beibehält und die Spieler mit dem gleichen Einsatz wie gegen Chinets zu Werke gehen, können wir Pilsen bezwingen, zumal die Begegnungen mit Pilsen in der Vorrunde sehr ausgeglichen waren.
In den weiteren Paarungen des Viertelfinales, das am Donnerstag beginnt, treffen Pardubice und Vítkovice, Liberec und Budweis sowie Sparta Prag und Brünn aufeinander.
Soweit das Neueste von Fußball und Eishockey. Das war der Sportreport von Lothar Martin und das war es auch in unserem heutigen Programm. Mir bleibt nur noch der Hinweis, unsere Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren oder mit der App des Tschechischen Rundfunks auf Ihrem Handy empfangen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Tiljanza. Auf Wiederhören und Naslyšenou.